Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ja, es steht ein Doubleheader auf dem Programm für uns heute. Wir blicken zurück auf den großen Preis von Russland und schauen kurz voraus auf den großen Preis von Japan. Kann euch aber jetzt schon sagen, dass diese Vorschau auf Japan recht kurz gehalten wird, weil so viel ist gar nicht vorherzusehen. Aber das, was wir vorher schauen können, das machen wir. Das mache ich aber nicht allein. Ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich den Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Wir rollen das Feld ein bisschen von hinten auf. Letzte Woche haben wir unsere Vorschau aufgenommen. Eine Stunde danach oder anderthalb Stunden danach hat Sauber bekannt gegeben, dass Antonio Giovinazzi dort im Auto sitzen wird nächstes Jahr. Das hat dafür gesorgt, glaube ich auch, dass man bei Haas dann Grosjean und Magnussen bestätigt hat übers Wochenende. Und bei Toro Rosso, das haben wir ja auch schon so vorhergesehen, Daniel Kiat wird zumindest eines der beiden Cockpits haben. Ole, hat dich irgendwas davon noch großartig überrascht? Und glaubst du auch, dass am Ende die Bekanntgabe von Giovinazzi im Sauber das war, was Haas dazu getrieben hat, Grosjean und Magnussen für nächstes Jahr zu behalten? Oder glaubst du, man hätte Giovinazzi sonst in das Cockpit gesetzt?
Gute Frage. Also ich denke nicht, dass das was direkt damit zu tun hatte. Ich glaube, da hat man sich relativ schnell eigentlich schon dafür oder relativ früh auch dafür entschieden gehabt, beide zu behalten. Das hörte man ja dann auch schon länger. Und was mich eher zumindest so ein bisschen überrascht hat, war, dass man tatsächlich Giovinazzi in den Sauber setzt. Das wurde natürlich auch lange gemunkelt, haben wir ja auch schon hier des Öfteren angesprochen. Aber Marcus Erikssons Leistungen sind ja dieses Jahr jetzt nicht die allerschlechtesten. Und deswegen, hinter dem Hintergrund, war es dann doch so ein bisschen überraschend. Aber man hat ihn ja, man behält ihn ja als Testfahrer. Also immerhin. Bisschen schade natürlich, weil er gerade dieses Jahr doch sehr besser ist eigentlich als im vergangenen Jahr. Klar, nicht so gut wie Charles Leclerc, das ist logisch. Aber Giovinazzi im Sauber ist, glaube ich, sehr interessant, ist auch sehr verdient. Also er hat ja schon in den zwei Rennen, die er für Sauber gefahren hat, doch schon gute Leistungen gezeigt. Deswegen bin ich mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie er sich dann gegen Kimi schlägt nächstes Jahr. Ich glaube, das wird ein ganz interessantes Duell werden, aber das mit Haas ist dann auch nicht überraschend, weil wir haben es ja auch schon öfter angesprochen, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Klar hätte man vielleicht auf Giovinazzi setzen können, aber da hat man ja jetzt in den vergangenen Monaten dann nicht so wirklich was drüber gehört, deswegen war es nicht so krass überraschend für mich.
Christian, ist das jetzt ein klares Indiz dafür, dass Sauber auf Dauer ein Ferrari Junior Team sein wird, ähnlich wie es Toro Rosso ja für Red Bull ist?
Ja, also ich glaube nicht ganz so ausgeprägt, wie das zwischen Toro Rosso und Red Bull der Fall ist, weil Red Bull Technology, die Firma, die in Milton Keynes sitzt, die beliefert ja tatsächlich auch beide Teams mit Teilen. Es gibt auch Austausch, was den Antriebsstrang und so angeht, zwischen Ferrari und Sauber natürlich. Aber ich glaube, auf der technischen Ebene wird das nicht ganz so vernetzt sein. Auf der strategisch-politischen sagt zwar Frédéric Vasseur on record, dass es kein klassisches B-Team ist. Die Realität ist aber natürlich, es ist ein B-Team, ja. Zumindest ist es eine ganz enge Allianz, ob man da jetzt ein Stempel B-Team draufdrückt oder so, das ist immer auch ein bisschen Definitionsfrage. Aber Ferrari hat ja das Anrecht gehabt, eins der beiden Cockpits zu besetzen. Und damit war eigentlich auch klar, dass Marcus Ericsson da nicht fahren wird, sondern dass Ferrari, weil Ferrari hat kein Interesse daran, dass Ericsson da drin sitzt. Und woran das dann letztendlich noch gelegen ist, ist, dass man Finn Rausing, dem schwedischen Miteigentümer des Sauber-Teams, halt irgendwie erklären musste, lieber Finn, betrachte das doch als zwei getrennte Projekte. Das eine, Marcus Ericssons Karriere zu fördern und das andere, das Sauber-Team, weil im besten Interesse des Teams ist unserer Meinung nach eine engere Bindung an Ferrari und deswegen auch dieses Cockpit für Antonio Giovinazzi. Und ich glaube im Gegensatz zu Ole, dass es schon ein bisschen mit der Haas-Fahrerin Bekanntgabe zu tun hatte. Nicht unbedingt in dem Sinn, dass die tatsächlich zwangsläufig Giovinazzi reingesetzt hätten, aber ich glaube, dadurch, dass Giovinazzi das Thema einfach erledigt war und dass die Option plötzlich nicht mehr da war, hatte Haas dann auch keine anderen Möglichkeiten, die sie für interessant befunden haben zumindest. Und damit konnten sie sich dann auch festlegen im Endeffekt und das haben sie getan.
Und dann kommen wir zu Toro Rosso Christian und zur Rolle rückwärts bei Dr. Helmut Marko. Daniel Kiat ist zurück in der Red Bull-Familie. Er war bei Ferrari Simulations- und Ersatzfahrer sozusagen. Und ja, aufgrund auch des Mangels im Formel-1-Paddock Fahrer zu haben, die auch bei Red Bull schon bekannt sind und die Bock haben, Formel 1 zu fahren für ein Red Bull-Team, ist Daniel Kiat 2019 wieder in der Formel 1 bei Toro Rosso. Auf Formel1.com hat Dr. Helmut Marko noch so ein bisschen über das gesprochen, was da mit dem zweiten Fahrer sein wird. Ich zitiere einfach mal das Englische. If he is free from all contracts, we could discuss it. I mean all contracts. Free of all contracts. So. Ist Daniel Kiat wirklich free of all contracts? Also ist es jetzt klar, dass er nicht weiter bei Ferrari sein wird? Es gab ja das Gerücht, dass er weiterhin sozusagen irgendwie bei Ferrari zumindest mit im Boot sitzen wird. Und zweite Frage, Christian. Das zweite Cockpit von Toro Rosso ist ja noch zu vergeben. Ist es unrealistisch, dass Brandon Hartley dieses Cockpit behält? Und könnte es tatsächlich, auch mit dem, was Dr. Helmut Marko der Formel 1 Webseite gegenüber gesagt hat, tatsächlich das theoretische Go für Pascal Wehrlein sein?
Ja, also ich versuche mal der Reihe nach durchzugehen. Dani Kwiat, ich glaube Franz Tost und Helmut Marko tatsächlich ihre Aussagen, dass sie sagen, sie glauben dran, dass der Kwiat jetzt ein bisschen gereift ist, im Kopf runtergekommen ist sozusagen. Das nehme ich denen ab und trotzdem glaube ich, wenn nicht die Not da gewesen wäre, ihn zu nehmen, also wenn sie eigene andere Junioren gehabt hätten, Stichwort Daniel Tiktum zum Beispiel, der die Superlizenzpunkte nicht kriegt, dann glaube ich nicht, dass Kwiat nochmal eine Chance bekommen hätte. Mhm. Aber in dieser Situation, in der Toro Rosso war, war es dann letztendlich eine naheliegende Wahl. Und ja, davon können wir ausgehen, dass der vertragsfrei sein wird, auch von Ferrari. Alles andere wird mich sehr, sehr überraschen. Ich kenne diese Aussagen von Dr. Marko, die du gerade zitiert hast, in einem anderen Kontext, um ehrlich zu sein. Und zwar war das bei Sky am Wochenende. Da hat er genau den gleichen Wortlaut verwendet, aber im Zusammenhang mit Esteban Ocon.
Genau.
Weil der hat ja auch noch kein Cockpit. Und der wäre natürlich von Talent her, vom Alter her, ein perfekter Junior für Red Bull eigentlich. Den würde man aber natürlich nur akzeptieren, wenn ihn Mercedes komplett freistellt, so wie Mercedes das mit Pascal Wehrlein gemacht hat. Das hat aber Toto Wolff schon durchblicken lassen, dass man das nicht tun wird, was wiederum eigentlich nur den Rückschluss zulässt, dass man mit Ocon irgendwo zumindest die Möglichkeit sieht, vielleicht anstatt Valtteri Bottas nach einem Jahr reinzusetzen, weil ansonsten wird man nicht so verkrampft an ihm festhalten. Aber das wird nicht passieren, einfach wegen dieser Vertragskonstellation. Und man weiß ja auch, dass Dr. Marko und Toto Wolff jetzt nicht die allerbesten Freunde sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Von daher kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und dann war irgendwo noch eine dritte Komponente in deiner
Pascal
Frage
Wehrlein.
Drin. Pascal Wehrlein, genau, richtig. Pascal, glaube ich, ist, also man muss ja nur schauen, wer ist denn noch auf dem Markt und wer ist so einigermaßen talentiert, dann kommt er natürlich, glaube ich, grundsätzlich in Frage. Die Signale, die wir jetzt aber aus Sochi mitgenommen haben, waren tatsächlich die, dass er eher geringe Chancen hat, bei Toro Rosso zum Zug zu kommen, sondern dass vieles tatsächlich darauf hindeutet, dass Brandon Hartley da bleiben wird. Okay. Hartley selbst sagt, er hat ein langfristiges Abkommen. Kann gut sein, glaube ich dem auch. Bei Red Bull ist es halt mit den Verträgen immer so, dass sehr viel Macht bei Red Bull liegt und sehr wenig beim Fahrer. Das heißt, ich bin mir fast sicher, dass ihn Red Bull auch einfach nicht fahren lassen könnte oder dass sie auch entscheiden könnten, ihn als dritten Fahrer irgendwo einzusetzen oder so. Nur der Mangel an Alternativen, ein Pascal Wehrlein, der doch sehr lange Mercedes-Farbe drauf hatte, da sind die Chancen für Hartley nicht so schlecht. Und was noch dazu kommt, ist, er hat Ansätze von ganz guter Leistung gezeigt in den letzten Wochen. Er hat es nie wirklich auf die Reihe bekommen dann. Da war wieder ein Fehler im Qualifying und dann war im Rennen irgendwas. Dann hat er sich für Gasly geopfert. Also es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Aber in Ansätzen war es ganz okay. Das würde jetzt in jedem anderen Jahr, glaube ich, nicht reichen, um bei Red Bull im Kader zu bleiben. Aber in der momentanen Situation, wo es halt kaum wen anderen gibt, stehen seine Chancen nicht so schlecht. Ich bin mir da nicht sicher, aber würde ich wetten müssen, würde ich tippen, dass es Kwiat Hartley wird bei Toro Rosso.
Ja, ist auch mein Tipp aktuell. Ich glaube, dass Hartley sich da so gefestigt hat, dass man ihm da auch das Vertrauen gibt, zumindest noch mal ein Jahr zu machen. Was danach ist, schauen wir dann. Wir werden noch auf das Rennen zu sprechen kommen, aber wir wissen, dass Lewis Hamilton gewonnen hat. Also es ist keine Überraschung. Wir sind jetzt nicht das aktuelle Sportstudio und tun so, als ob ihr nicht wüsstet, wie das Ergebnis war. Keine Sorge. Bottas auf Platz 2. Haben wir alles mitbekommen. Über die Teamorder sprechen wir noch. Ich möchte vielmehr, Ole, etwas thematisieren, was mir nach dem Rennen ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Habe da auch Jens Nagler von der Bild-Zeitung mal drauf angesprochen. Mercedes hat ein Teamfoto gemacht. Das ist obligatorisch, das kennt man ja. Jetzt aber ganz neuerdings, wo ja die Kritik an Mercedes für das Junior-Programm und dass sich ja auch Toto Wolff so oft über Esteban Ocon äußern muss und dass wir auch hier schon geäußert haben, ob Mercedes wirklich da ein gutes Pflaster ist, holt man noch George Russell mit aufs Foto. Das ist das allererste Mal, dass ich bewusst sehe, dass George Russell nach einem erfolgreichen Ergebnis in der Formel 2 mit aufs Foto gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal vorkam. Es kann auch sein, dass es jetzt einfach gerade eine so gute PR-Aktion ist, um zu zeigen, hey, wir nehmen unsere jungen Fahrer mit. Wenn Esteban Ocon auch noch aufs Podium gekommen wäre, hätten wir den wahrscheinlich auch noch rübergeholt in seinem pinken Anzug und auch noch mit aufs Foto gestellt. Ich habe das als Heuchelei abgetan. Ich habe gesagt, das ist jetzt pure Heuchelei von Mercedes. Man möchte jetzt zeigen, dass man die jungen Fahrer mitnimmt und so weiter und so fort. Und George Russell wird ja jetzt auch gerade so ein bisschen in den Himmel gelobt und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Ole, bin ich mit meiner Kritik da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass das Heuchelei von Mercedes ist? Ist dir das auch aufgefallen? Ist es dir vollkommen egal? Wie hast du das aufgenommen?
Also ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen, das mit dem Teamfoto. Ob das jetzt Heuchelei ist, weiß ich nicht unbedingt. Aber da steckt natürlich mit Sicherheit irgendwie ein Marketingansatz hinter, dass man sagt, weil das eben in der Kritik ist und weil diese Situation mit Esteban Ocon da ist, dass da jemand, der wirklich talentiert ist, der Max Verstappen in der Formel 3 geschlagen hat, irgendwie kein Cockpit hat und mit Mühe und Not vielleicht bei Williams unterkommt, dass man dann George Russell da aufs Foto holt, weil der ja am Wochenende, glaube ich, gewonnen hat. Hat er gewonnen?
Zweiter nee. Geworden, glaube ich.
Zweiter?
Ja.
Nee, das Sprintrennen hat er, glaube ich,
gewonnen. Also das Sprintrennen hat er gewonnen, ja.
Damit jetzt sehr realistische Chancen auf die Meisterschaft hat. Ja, es ist ein bisschen albern. Es ist tatsächlich, aber man möchte natürlich gute Miene irgendwie zum bösen Spiel machen, weil man ist natürlich das einzige Junior-Programm, was absolut gar nicht funktioniert, ja. Und wo es gefühlt absolut keine Chancen gibt und was so gefühlt auch halbherzig betrieben wird, ja. Und da möchte man natürlich mit George Russell, dem nächsten Pascal Wehrlein, zeigen, dass man es gut meint. So, ja. Ich würde aber sagen, es würde mehr helfen, wenn man einfach sagen würde, so, pass auf, Williams, hier, ihr habt ihr 10 Millionen und jetzt sitzt da nächstes Jahr Esteban Ocon im Cockpit und keine Widerrede. So, weil das ist unser Fahrer und der ist geil, weil der wird 2020 Valtteri Bottas ersetzen als Dank für die Wingmanship. Das wäre vielleicht der logischere Schritt. Aber was weiß ich schon.
Ist das auch ein bisschen Chris?
Ich würde aber auch nicht zu tief in die Verschwörungskiste greifen. Also ich habe das Foto nicht gesehen, das vielleicht vorweg. Für mich war das auch bis gerade eben neu. Aber wenn ich das nur höre, würde ich nicht zu tief in die Verschwörungskiste greifen, weil ich meine, George Russell ist offizieller Test- und Simulatorfahrer bei Mercedes.
Ja, man hat also ihn noch nie auf Foto geholt. Sorry. Also das ist jetzt gerade
ein bisschen einfach. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also. Aber vielleicht ist es auch für ihn, vielleicht geht es da gar nicht um irgendeine Außendarstellung, vielleicht geht es auch darum, um an dem Fahrer ein Signal zu senden, du gehörst zu uns, das kann ich mir auch vorstellen. Okay. Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man auf diese Art und Weise das Junior-Team irgendwo rechtfertigt. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, wenn nicht mal ich, der sich nun wirklich sehr intensiv mit dieser Materie auseinandersetzt, das mitbekommen hat, dann ist, glaube ich, die PR-Strahlkraft davon relativ begrenzt.
Interessant, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Das haben sie relativ prominent über ihren Twitter-Account gepostet und mit dem Hashtag Team und sowas. Also okay, gut. Dann vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht habt ihr eine Meinung zu. Postet sie gerne in die Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Bei Twitter mit dem Hashtag Starting Grid MSR, wenn ihr uns folgen wollt. @MikeWeiss, MikeWeice für Ole, @MST_Christian N für Christian Nimmervoll, @KS_0811 für meine Wenigkeit. Ja, machen wir eine kurze Pause, lassen das Thema hinter uns und kommen dann gleich auf das Qualifikationstraining in Russland zu sprechen, was für einige Furore gesorgt hat, aber auch schon wieder ein paar Lösungsansätze von mir, dem wilden Lösungsansetzer, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Russland und die Qualifying-Posse, wenn man so will. Wir blicken nochmal zurück in Q2. Da war jetzt nicht viel Action auf der Strecke, weil es war klar, die Red Bulls würden hinten starten, die Toro Rosso würden hinten starten. Die Renaults wussten, wenn wir in Q2 kommen, sind wir auf jeden Fall auf Platz 11 und 12, haben damit eine freie Reifenstrategie. Und gewiefte Zuschauer des Formats Paddock Pass von Will Buxton haben hoffentlich die...
Ich hoffe, er hat seinen Flug bekommen.
Ich hoffe es für ihn auch. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr es gesehen habt, nämlich die Pre-Race Edition vor Russland hat er mit Nico Hülkenberg gesprochen und hat genau diese Option angesprochen mit den ganzen Strafen, die es geben könnte, ob man dann in Q2 einfach gar nicht an den Start geht. Und Nico Hülkenberg hat gesagt, mit diesem typischen Nico Hülkenberg-Schmunzeln, haben wir natürlich noch nicht drüber nachgedacht, aber wäre ja eine Möglichkeit. So, und wenn sowas schon an die Fahrer herangetragen wird und das alle schon merken, klar, passiert das dann auch. War eine Riesenfarce eigentlich für die an der Strecke, aber natürlich auch für uns TV-Zuschauer. Andererseits gab es uns eine Möglichkeit, mal eben was zu essen zu machen oder so, oder aufs Klo zu gehen. Man musste jetzt nichts verfolgen. Ist natürlich trotzdem bitter, Christian, sollte nicht passieren. Jetzt will Charlie Whiting die Regeln ein bisschen anpassen, um sowas nicht wieder vorkommen zu lassen. Kann man das aber überhaupt verhindern mit der aktuellen Startplatz-Strafen-Strategie, dass man da irgendwas lösen kann mit irgendwelchen Runden, die man im freien Training fährt oder so?
Ja, also für mich zwei verschiedene Themen. Das eine ist mal diese Grid-Strafen. Ich finde die ziemlich unsäglich und undurchschaubar auch, weil du hast eigentlich bis Sonntag kurz vorm Rennen noch nicht die Idee, wie der Grid letztendlich aussieht, weil da immer noch Strafen passieren. Die Antwort drauf habe ich auch nicht hundertprozentig, aber meistens reden wir ja von Komponententausch, also von Motoren, der für Gridänderungen sorgt. Und ich finde, dass man dafür eigentlich nicht primär den Fahrer bestrafen sollte, sondern eher das Team. Und vielleicht kann man darüber nachdenken, dass man sagt, okay, man macht dafür halt Abzug von Konstrukteurspunkten. Aha. Weil das klingt jetzt für einen Durchschnittsfan vielleicht relativ harmlos, tut denen in der Realität aber schon ziemlich weh, weil zwischen Platz 5, 6, 7 ist halt ein Unterschied von mehreren Millionen Dollar. Also ja, das würde ich jetzt mal nicht unterschätzen. Das wäre möglicherweise ein Ansatz. Das Problem, das man damit halt vielleicht wieder aufmacht, ist, wenn jemand sagt, okay, uns ist das vielleicht gar nicht so wichtig und wir haben ganz gut Geld, dass derjenige dann halt sagt, das nehmen wir einfach in Kauf und buttern dafür halt statt drei Motoren jetzt für jedes Rennen einen in diese Saison rein und du wirst ganz gute Ergebnisse für den Fahrer haben. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht, aber so wie es jetzt ist, ist es tatsächlich irgendwie undurchsichtig und sorgt auch für ganz praktische Probleme. Auf der Medienseite zum Beispiel, wir produzieren zum Beispiel immer, oder unsere Kollegen in Frankreich besser gesagt, die das auch für uns tun, Grid-Videos, also einfach kurze Animationen, wo man die Startaufstellung sieht für die Socials und die kannst halt dann so am Wochenende 3-4 Mal neu machen und anpassen, weil sich immer wieder was verschiebt. Also ich glaube, das ist nicht gut für die Formel 1. Und dann das zweite Thema, diese Qualifying-Poste, die jetzt daraus eigentlich entstanden ist, daran störe ich mich zum Beispiel gar nicht so, weil ich glaube, wenn das der Regelfall wäre, dass es so ist wie in Sochi jetzt, dann wäre es tatsächlich ein Problem. Nur, das war halt eine sehr außergewöhnliche Konstellation, dass du wirklich 5 Autos hast von 15, die in Wahrheit sowieso keine Chance haben, da vorne reinzufahren. Und nur deswegen ist es ja so, oder 3 Autos eigentlich. Und nur deswegen war das ja so, 3 plus die beiden Renaults. Da hat man ein bisschen Gesprächsstoff gehabt jetzt, war nicht so schlimm. Wenn es jede Woche so wäre, wäre es, glaube ich, ein Problem. Aber das ist es nicht. Und vielleicht schlage ich jetzt noch die Brücke zu noch einem Thema, weil ja gerade ein neues Qualifying-Format auch im Gespräch ist, wo man 4 Qs sozusagen machen möchte mit den letzten 8, wo dann jeder, und so genau steht das noch nicht fest, aber wo dann jeder nur noch eine schnelle Runde haben soll. Die Intention dahinter ist die, wenn einer seine Runde verhaut, ist er halt einfach ein bisschen weiter hinten. Das heißt, du hast eine variablere Startaufstellung. Es kommt auch mal vor, dass dann Lewis Hamilton hinten startet oder ein Vettel, was fast zwangsläufig für bessere Rennen sorgt. Ich bin mir nicht sicher, ob das schlecht ist per se. Das will ich gar nicht unbedingt sagen. Aber ich meine, man hat sich in der Vergangenheit keinen Gefallen damit getan, das eigentlich ganz gut funktionierende Qualifying-System zu drehen. Das haben wir ja gesehen bei diesem Knockout-Qualifying in Melbourne vor 2 oder 3 Jahren, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Never change a running system. Also das, was funktioniert, würde ich nicht ändern wollen. Und Qualifying ist eigentlich, finde ich, ganz spannend, so wie es ist.
Ich will auch tatsächlich, das war mein Lösungsansatz, eine Verrechnung vornehmen mit den Punkten. Also, dass man nicht per se sagt, wir ziehen Punkte ab oder so, sondern man kann das ja irgendwie sinnvoll verrechnen, dass man auf jeden Fall sicherstellt, dass in den Qualifikationstrainings auch jeder an den Start geht. Und ich glaube, bei der Formel 1 muss man sich echt mal Gedanken darüber machen, ob die Formel 1 die Sparserie bleiben muss. Ja, wir wollen ein Budget Cap, das ja, aber gerade was diese Teile angeht und die Bestrafung dann, 65 Plätze plus für Stoffel van Dorn vor irgendeinem, für ein Jahr oder was war das da in Spa, wo er quasi eigentlich aus Aachen hätte starten müssen, um die 65 Punkte einzuhalten, 65 Plätze. Oder jetzt, dass sich Lando Norris eine Viertelstunde vor freies Trainingsstart schon in die Aufstellung stellt, um die ersten Runden zu fahren, um sicherzugehen, dass Fernando Alonso bei der nächsten Strafe dann relativ weit vorne stehen könnte mit dieser Idee.
Das ist natürlich absurd. Das sind Auswüchse davon,
richtig? Das ist völlig absurd. Und da bin ich ganz bei dir, Christian. Da müsste man irgendwie eine Möglichkeit finden, das mit den Punkten zu verrechnen. Vielleicht muss man das gar nicht ad hoc abziehen, sondern kann irgendwie einen Schlüssel einrichten, um dann am Ende des Jahres. Dann würde man aber natürlich auch wieder rechnen. Ich weiß, aber es muss eine Möglichkeit geben, sicherzustellen, dass jeder auch an den Start geht.
Und vielleicht kann man es auch umdrehen, dass man gar nicht Punkte abzieht, sondern dass man sagt, so, wir erlauben zum Beispiel 4 Motoren pro Saison. Genau. Und wer jetzt mit 3 durchkommt, der kriegt Punkte drauf, genau. Und top, ja. In der Konstrukteurs-WM. Und wer 5 braucht, kriegt halt ein paar abgezogen. So. Wer 6 braucht, kriegt noch ein paar mehr abgezogen. Vielleicht wäre sowas irgendwie die Lösung dafür.
Ja, und also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ole, hast du da noch eine Meinung zu?
Grundsätzlich ist natürlich das Problem, dass man halt nur 3 Motoren im Jahr verwenden darf, was halt nicht realistisch ist, sind wir mal ganz ehrlich, bei den aktuellen Motoren. Und da war es halt früher einfacher, ne? Früher hast du halt irgendwie zum Qualifying einen Qualifying-Motor eingebaut und hast danach wieder auch ausgebaut. Das heißt, vielleicht das Budget Cap dann eine Chance, dann vielleicht wieder mehr Motoren oder mehr Motorenteile zu erlauben, sodass dann eben auch gefahren wird. Also die Idee, die ich ja immer noch habe, oder also beziehungsweise vielleicht so ein bisschen das Qualifying zu vermischen mit dem, was früher war. Früher hast du halt 12 Runden in einer Stunde gehabt. Klar, da ist die ersten 20 Minuten kein Mensch gefahren. Aber vielleicht könnte man irgendwie das so machen, dass halt die Zeiten dann irgendwie nicht gestrichen werden oder sowas. Das hilft jetzt da nicht, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwie Anreize schaffen, dass man eben halt fährt einfach. Dass es nicht umsonst ist. Keine Ahnung. Und natürlich wäre es sinnvoll, wenn es gar keine Strafen gäbe, sondern man halt wirklich auch in der Startaufstellung dann dasteht, wo man sich qualifiziert, weil dann würde man vielleicht nochmal eine Runde fahren. Dann bräuchte man nicht zu sagen, so Q2, ja, es ist eh egal. Nicht, dass ich noch in Q3 komme, ja, wegen der Reifensituation. Das wäre vielleicht schon sehr schlau, da in irgendeine Richtung was zu machen, dass vielleicht das Team nur bestraft wird oder was weiß ich was, aber halt nicht eben der Fahrer, weil natürlich war es unterhaltsam und auch das einzig Unterhaltsame an dem Rennen, dass Max Verstappen da so durchs Feld gefahren ist, ja. Aber das sollte halt nicht sein. Max Verstappen sollte halt vorne stehen, weil er eins der besten Autos hat, und Renault sollte halt auch nicht sagen, ach, weißt du was, das ist mir eigentlich komplett egal, wir lassen das mal lieber, wir versuchen dann halt mit der härteren Mischung irgendwie weiterzukommen, und da hilft jetzt auch ein Q4 nicht. Also, ist zwar eine nette Idee natürlich, dass die dann nur eine Runde fahren, aber ich weiß jetzt nicht, ob das besser oder schlechter macht, weil am Ende stehen sowieso die vorne, die immer vorne stehen. Und ich persönlich fand ja das Knockout-Qualifying gar nicht so schlecht, bis auf den letzten Abschnitt. Das war natürlich dumm. Der Qualifying-Modus funktioniert natürlich, das muss man sagen, aber er ist auch so ein bisschen lethargisch geworden, was man so hier auch dran sieht einfach.
Ich finde, der Qualifying-Modus so ist, da bin ich bei Christian eigentlich sehr gut, also so wie er ist. Nur, ich hätte gerne eine Mischung aus dem, was ihr beiden gesagt habt. Ich hätte eine Mischung gerne aus diesem Qualifying-Modus und der Gewissheit für Fahrer, Teams und Fans und Medienvertreter, so wie wir uns qualifizieren, qualifizieren wir uns. Und ich möchte eigentlich auch weg davon, dass die ersten 10 diese Reifenvorschriften haben, weil das war ja eigentlich der Grund, warum Renault nicht gestartet ist, zu sagen, wir möchten freie Reifenwahl haben, weil wir müssen ja darauf aufpassen, dass wir nicht noch einen Satz Reifen verballern. Dann würde ich das rausnehmen, ich würde sicherstellen, dass der Fahrer, der sich auf Platz 12 qualifiziert, von Platz 12 fährt und dann die Mischung aus dem, was wir gesagt haben, Christian, dann gibt es am Ende der Saison eine Abrechnung und dann gibt es Strafpunkte, Bonuspunkte, wie auch immer Punkte. Und dann hat man wirklich ein faires, transparentes Konstrukt, wo auch der Fahrer gefordert ist, wirklich alles zu geben. Da haben wir doch eine ideale Lösung gefunden, oder?
Ja, aber weißt du, was mir gerade kam jetzt, als Ole den Satz gesagt hat, um Himmels Willen, man wird ja hoffentlich nicht in Q3 kommen. Das war ja die Situation jetzt am Wochenende. Jetzt stell dir vor, wir hätten nicht 5 Autos gehabt, die da nicht rein wollen, sondern 6 oder 7. Ja. Dann wäre es ja richtig absurd geworden, weil dann da kannst du ja gar nichts mehr tun. Also ich weiß gar nicht, wie die FIA das dann gereiht hätte, wahrscheinlich nach dem Ergebnis der vorherigen Sessions. Das heißt, wir hätten im Q3 schon möglichst langsam fahren gehabt, aber trotzdem noch so, dass du ins Q2. Also das wäre eine richtig absurde Situation gewesen und da waren wir nur ein Auto davon weg eigentlich.
Das ist doch wie Lewis Hamilton, der eine perfekte Runde fährt in Q2 auf den Hypersoft-Reifen, der, glaube ich, gefühlt eine halbe Sekunde schneller gewesen wäre und dann ganz kurz vorher abgebrochen hat.
Ja.
So, weil er sich nicht auf Hypersoft qualifizieren wollte.
Genau, und das ist ja das, so ein bisschen auch das, also das kann man natürlich schon mal streichen, ja, also die starten eh alle auf dem gleichen Reifen, oder? Es ist vollkommen egal und so bringt es vielleicht auch Strategie und wenn man tatsächlich sagt, für die halt weiterkommen, streicht man die Zeiten halt nicht nach den Qualifying-Abschnitten, dann hätte Lewis Hamilton vielleicht diese Runde zu Ende gefahren und wäre dann vielleicht auf Pole gestanden, ne? Mhm. Und so waren halt beide sauber im Q3 und Marcus Ericsson ist dann auch nicht gefahren. Das ist ja auch so eine absurde Abnormität. Mhm, naja.
Abnormalität.
Des Qualifying-Modus, dass wenn kleine Teams es doch mal in Q3 schaffen, und dazu zähle ich witzigerweise auch Renault, dass sie dann vielleicht gar nicht fahren, weil sie gar keinen Reifensatz mehr über haben.
Ja.
So. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Weil, guck mal, dann hat Markus Erik schon vielleicht dann schon mal die Chance, sich eben davor zu qualifizieren, aufgrund dieses Modus, weil halt so viele sagen, oh nee, da fahre ich nicht. Dann kann er aber nicht fahren, weil er keine Reifen mehr hat. Und dann sagt er so, auch dann starten wir halt von 10. So. Das ist, ich weiß es nicht. Also das kann man nicht einfach sagen, es gibt eine Stunde Qualifying und da scheiden dann immer ein paar aus, aber jeder, der sich quasi qualifizieren möchte, qualifiziert sich und es gibt keine Beschränkungen mit Reifen oder mit Motoren und keine Strafen und kein Dingsbums, sondern dann, ja, dann sieht man halt vielleicht auch mal wirklich irgendwie einen Kampf um die Pole irgendwie. Und so ist es halt so, ja, okay, wir könnten jetzt natürlich noch eine Runde fahren, aber wir wissen, dass wir eh nicht in Q3 kommen, dann lassen wir das, weil wir müssen unseren Motor schonen. Ich weiß nicht, das ist Blödsinn.
Das ist ja eigentlich auch genauso skurril wie Ole. Ich glaube, irgendjemand hat uns bei Twitter geschrieben am Wochenende, ob wir denken, dass Ferrari sich extra auf Platz 3 und 4 qualifiziert hat, irgendwie dann von 3 auf 1 zu fahren. Ich suche gerade noch den Tweet raus, aber ich glaube, ich finde den jetzt so schnell gar nicht mehr.
Das ist natürlich Blödsinn, weil die einfach zu langsam waren. So, das kann man natürlich...
Das stimmt, die waren zu langsam, aber der Gedanke ist nicht völlig...
Ja, das ist...
Paula Augustin war das. Paula Augustin. Natürlich ist der Gedanke... Aber wenn du dir sowas schon denken musst, Christian...
Dann
läuft doch irgendwas falsch.
Ja, wobei, das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil das ist halt streng spezifisch, das war auch in der Vergangenheit so, dass da und dort, Monza ist auch der Weg relativ lang, da ist halt manchmal Windschatten hilfreich, ja. Und man hat ja auch gesehen, dass dieser Poker jetzt nicht unbedingt immer aufgehen muss, ja, weil dieses Jahr hat Bottas ja seine Pole umgesetzt. Ja. Also das, glaube ich, ist nicht das größte Problem, das die Formel 1 hat.
Okay. Auf jeden Fall hat die Formel 1, was das angeht, irgendein Problem und das müssen sie in den Griff bekommen. Wenn wir sicherlich auch noch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wo es diese Sendung geben wird, hier darüber diskutieren müssen auch, weil es ja einfach ein Thema ist, was uns alle irgendwie umtreibt und euch auch. Deswegen auch da natürlich gerne eure Meinungen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Halo und Team Order und Max Verstappen hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Halo schützt vor Teilen nicht. Das war ja eines dieser Sachen beim Russland Grand Prix, über die wir sprechen müssen, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und unser Experte Christian Nimmervoll von de.motorsport.com, Formel1.de und motorsporttotal.com. Dort ist der Chefredakteur und ja, Pierre Gasly hat eine kleine Stange, so klein war die gar nicht, von Daniel Ricciardo bei einem Zusammenprall ins Auto gesteuert bekommen, an den Helm, ans Visier, an Halo vorbei. Christian, jetzt gab es die Ersten, die sagen, aha, ich habe es immer gesagt, Halo hilft überhaupt nicht bei sowas. Aber auch Zuhörer hier bei Starting Grid wissen, auch das haben wir ja schon besprochen. Du kannst natürlich nicht vorhersehen, dass so ein Teil, was sich an dieser Stange vorbeischmiegen kann, auch wenn die Stange von Daniel Ricciardo jetzt nicht sehr schmiegsam und biegsam war, aber trotzdem kann sie natürlich an dieser Vorkopfstange sozusagen vorbei knallen, nicht den Fahrer trifft, aber da geht es ja um viel mehr. Da geht es ja, wie man bei Charles Leclerc in Spa gesehen hat, um Autos und Reifen, die nicht auf die Helme der Fahrer knallen. Deswegen war das wirklich sehr blöd für Pierre Gasly und Glück im Unglück, ne?
Ja, also erstens mal, ich habe noch immer kein Video oder Ähnliches gesehen von dem Zwischenfall. Ich glaube, es gibt auch keins.
Ich habe nur ein Bild gesehen. Ich habe nur ein Bild gesehen, wie er die Stange in der Hand hat.
Ja, okay. Aber keinen, wo man wirklich den Aufprall sieht, sozusagen.
Nee.
Grundsätzlich ist zu sagen, Halo ist ja nicht dazu da, alle kleinen Projektile abzufangen, weil das weiß man ja, dass das natürlich nicht geht. Ich meine, ist logisch, wenn da nicht alles zu ist, dafür wird man die Kuppel brauchen. Aber die Logik von Halo ist die, dass halt zum Beispiel herumfliegende Reifen, so wie es bei Henry Surtees in der Formel 2 damals passiert ist, oder auch bei Justin Wilson, da war es ja auch irgendein Teil, das geflogen ist. Solche Dinge, größere Teile soll Halo abfangen. Oder auch ein anderes Auto, das drüber hinweg rasiert, wie wir es in Spa am Start gesehen haben zum Beispiel. Das funktioniert ja soweit, wie wir bei den ersten Unfällen in die Richtung jetzt gesehen haben. Die kleineren Projektile, da hat man seit dieser Nummer bei Massa in Budapest 2009 halt auch viel an den Helmen einfach gemacht. Die werden auch, das ist so ein Thema, das vielleicht nicht so öffentlichkeitspräsent ist, aber die werden von Jahr zu Jahr auch sicherer, robuster. Nicht nur die Helme selbst, sondern auch die Helmvisiere. Also das hält richtig was aus. Und deswegen muss man auch sagen, Pierre Gasly wurde jetzt getroffen, ja, aber passiert ist nichts. Also die Sicherheitsmechanismen haben ja funktioniert. Von daher finde ich da jetzt Kritik an Halo irgendwie überzogen, weil dass man da, dass gewisse kleine Teile da durchfliegen können, das weiß man. Auch die Wahrscheinlichkeit ist natürlich einfach mathematisch ein bisschen reduziert, weil halt ein Teil der Fläche, wo der Helm geht, einfach geschützt ist jetzt auch. Kleine Dinge gehen durch, aber dafür ist dann der Helm noch da. Also von daher, ich verstehe, sollte es da Aufregung geben drüber. Ich habe aber auch keine groß wahrgenommen, ehrlich gesagt, würde ich die nicht ganz verstehen.
Wir sind übrigens dabei, im Hintergrund, das kann ich hier mal an dieser Stelle sagen, mal jemanden von den Helmherstellern hier in die Sendung zu bekommen. Mal ein bisschen über die Helmthematik zu sprechen. Wie wird so ein Helm hergestellt? Worauf muss man achten? Was muss so ein Helm aushalten? Ist dann sicherlich auch für euch und passt ja auch gerade zu dem, was Christian gesagt hat, ein Thema, was wir bei Starting Grid auf jeden Fall noch beleuchten werden. Ja, für Toro Rosso, Ole, war das mit dem Rennen ja interessanterweise schnell vorbei, auch wegen dem gleichen Defekt, Runde 4, beide mit Bremsproblemen, ist natürlich super ironisch, ja und auch ein bisschen schade für Toro Rosso, die ja jetzt vor ihrem Heim-Grand Prix sozusagen stehen, nicht Toro Rosso selbst, aber Honda in Japan am kommenden Wochenende. Man wollte sich ein bisschen Schwung holen für dieses Heimspiel von Honda, hat man nicht machen können. Ja, aber trotzdem eigentlich sehr bitter für die beiden, weil die jetzt bis auf die Strafen, die sie bekommen haben, eigentlich gut gefahren sind übers Wochenende.
Ja, das stimmt. Also sie waren halt schon ganz gut dabei für ihre Verhältnisse. Und man hatte ja seitens Honda tatsächlich auch eine neue Ausbaustufe, glaube ich, mitgebracht. Im Hinblick auf jetzt Suzuka. Und da konnte man jetzt im Rennen nicht so unbedingt zeigen, was man konnte, ja, weil an beiden Autos die Bremsen versagt haben, quasi gleichzeitig, was schon sehr weird ist, fast auch an der gleichen Stelle der Strecke. Das ist halt ein bisschen schade und weil vielleicht hätte man hier vielleicht sogar um die Punkte kämpfen können, das wäre durchaus, glaube ich, realistisch gewesen. So ging das dann nicht und so guckt man natürlich dann jetzt auf Suzuka, wo man natürlich performen will, wo man natürlich besser abschneiden will seitens Honda als in den letzten Jahren mit McLaren. Das hat ja nicht so gut funktioniert und von daher, das ist aber schon ein bisschen irre, dass beide Autos den gleichen Defekt gleichzeitig haben. Also da hatte man wohl irgendwelche Montagsbauteile erwischt. Aber das gab es ja in der Vergangenheit schon häufiger. Also ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es gab auch schon Rennen, wo beiden Autos, nicht jetzt bei Honda, aber generell der Motor innerhalb von kürzester Zeit hochgegangen ist oder sowas. Und von daher halt schade gewesen. Insbesondere natürlich auch schade für Brendan Hartley, der ja irgendwie nie so ganz das zeigen kann, so was er vielleicht kann, weil er halt eigentlich das quasi das Webber-Auto hat, wenn man so möchte. Und aber vielleicht wird es ja in Suzuka besser. Also ich glaube, es muss auch besser werden, weil noch eine Blamage für Honda in Suzuka wäre schon bitter.
Das wäre wirklich bitter. Werden wir dann nächste Woche hier besprechen bei Starting Grid rund um den großen Preis von Japan. Irre hat Ole gerade als Stichwort reingeschmissen und ich glaube, das kann man auf Max Verstappen wunderbar anwenden. Von Platz 19 gestartet, auf Platz 5 ins Ziel gekommen, zeitweise sogar führender gewesen, was selbst Nico Hülkenberg überrascht hat im Boxenfunk, wie ihr das vielleicht mitbekommen habt. Ist jetzt, da muss man glaube ich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, Christian, keine große Überraschung, dass ein Red Bull von ganz hinten nach ganz vorne fährt, immerhin ist Daniel Ricciardo ja auch Sechster geworden, aber ich glaube, was viele Leute begeistert hat, war die Art und Weise, wie Max Verstappen gerade in den ersten Runden nach vorne gepflügt ist, am Start, ein perfekter Starter, muss man ja fast sagen, Max Verstappen, hat das richtig gut gemacht, dementsprechend auch Fahrer des Tages geworden bei F1.com und auch bei euch bei den Noten.
Ja. Und also für mich, bei den Noten, wir schauen uns das ja immer so ein bisschen an auf F1TV, das ist ja ein Geschenk dafür, dass man jetzt wirklich Situationen relativ gut beurteilen kann, weil man halt die Möglichkeit hat, jede Fahrerperspektive anzuschauen. Und beim Durchschauen von vor allem der Startsituation, was ich bei einigen Fahrern gemacht habe, wo ich nicht mehr genau im Kopf gehabt habe, wie haben die denn den Start eigentlich gemeistert, fiel mir was auf, wo man so richtig den Unterschied erkennt zwischen einem Stoffel van Dorn konkret in dem Fall und einem Max Verstappen. Weil van Dorn ist halt losgefahren und auf dieser langen Gerade zur zweiten oder zur ersten echten Kurve, hat der halt einfach nicht den Windschatten gesucht. Ja? Der hätte die Möglichkeit gehabt, in einen Windschatten reinzufahren, hat es aber nicht getan. Wohingegen Verstappen hat sich ganz bewusst weit nahe in den Windschatten gesaugt und ist dann erst nach links auf die Außenbahn gegangen. Und das ist halt so der Unterschied Max Verstappen und eher nicht ganz so begnadeter Fahrer. Das sieht man dann an solchen kleinen Details. Und die erste Runde, gut, ich meine, einen guten Start haben schon viele geschafft, aber er schafft es halt echt kompromisslos, auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und irgendwie da auch nicht andere groß zu berühren, kompromisslos zu sein, aber nicht zu viel Risiko einzugehen. Da hat er momentan echt eine gute Mischung gefunden und ja, war astreines Rennen. Also gibt es überhaupt nichts zu sagen, absolut verdient, auch bei unseren Noten die Nummer 1 gewesen. Was will man sagen? Perfektes Geburtstagsgeschenk.
Auf Platz 2 bei den Noten, Charles Leclerc hat auch ein wunderbares Wochenende erwischt und gezeigt, warum er nächstes Jahr im Ferrari sitzen wird. Hat er aus dem Sauber alles rausgeholt. Markus Eriksson natürlich auch. Er hatte im Rennen ein bisschen mehr Pech. Platz 13 für ihn nur. Charles Leclerc am Ende auf Platz 7. Kevin Magnussen auf Platz 8, der von Charles Leclerc mit einem wunderbaren Überholmanöver überholt worden ist. Für Magnussen natürlich bitter, für Haas auch, hinter Sauber gelandet zu sein. Waren wichtige Punkte, die man hätte holen können. Romain Grosjean nur auf Platz 11, Ocon auf 9, Perez auf 10, die beiden Force India, die ebenfalls eine Teamorder bei sich ergehen lassen mussten. Sergio Perez durfte eine ganze Zeit lang vorfahren,
Darf ich da mal einhaken? Wann ist das eigentlich passiert, dass man gesagt hat, pass auf, du darfst das jetzt mal versuchen, wenn das nicht klappt, dann fährt der andere halt wieder vorbei. Das ist doch auch irgendwie merkwürdig.
Ich glaube, relativ am Anfang des Rennens, ne?
Nee, ganz generell, das war ja jetzt nicht der erste Fall.
Ach so,
das ist ja das jetzt, gab's das schon kommt öfter. Ja häufig in der Vergangenheit häufiger mal vor, ja. Aber das ist halt schon weird.
Ja, das war ja auch das, was man eigentlich bei Mercedes erwartet hätte, ne, Christian? Dass ja. Bottas den Platz zurückbekommt.
Also anscheinend war es so abgesprochen, wir waren natürlich alle nicht dabei, aber das ist das, was jetzt überliefert wurde im Nachhinein. Bei Mercedes natürlich völlig absurd, ja. Der Fehler, wenn wir jetzt dabei bleiben, der Fehler, den Mercedes vielleicht gemacht hat, und deswegen hat Bottas auch in der letzten Runde nochmal gefragt hat, ja, tauschen wir nicht zurück, Jungs, hier bitte. Das war ja im ersten Moment so ein bisschen peinlich. Wenn man natürlich weiß, dass die vorher eigentlich so eine Absprache hatten, wenn ihr vor Vettel seid, dann darfst du auch gewinnen, dann ist es ein bisschen blöd, weil dann muss man ehrlich sagen, würde ich verstehen, wenn Bottas ein bisschen sauerer wäre. Wäre Bottas jetzt nicht Bottas und würde alles mit sich machen lassen, glaube ich, würde da auch ein bisschen die Kacke am Dampfen sein. Er verkraftet das aber ganz gut. Aber das, muss man sagen, war der einzige Fehler, den Mercedes gemacht hat in der teaminternen Absprache. Weil man hätte eigentlich Bottas vorher schon sagen sollen, oder man hätte ihm zumindest nicht sagen dürfen, du darfst gewinnen, wenn Vettel hinter uns beiden ist, sozusagen. Weil das da natürlich Bottas so ein bisschen gepisst ist, das kann ich schon verstehen. Wenn der eigentlich geglaubt hat, er darf gewinnen, und dann erfährt er im Rennen, wo die Emotionen natürlich auch hoch sind, ja, weißt du, wir haben es uns jetzt anders überlegt, finde ich ein bisschen grenzwertig. Umgekehrt, ich habe es ja auch in meiner Kolumne schon geschrieben, ich verstehe die Position vom Team und von Toto Wolff. Und man muss ja auch dazu sagen, wer sagt denn, dass Lewis Hamilton nicht ein freies Rennen ohnehin gewonnen hätte vielleicht? Das wäre aber natürlich saublöd gewesen, es auf ein freies Rennen ankommen zu lassen, weil dann fahren die beiden sich vielleicht im schlimmsten Fall in die Karre. Also ganz schwierig. Wie man es macht, ist es falsch. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns in der Theorie fairen Sport wünschen würden. Auch ich würde das natürlich besser finden. Aber aus der Mercedes-Position kann ich schon nachvollziehen, dass man so gehandelt hat.
Wie gesagt, zwei wichtige Stichpunkte dazu. Erstens, Bottas crasht immer. Ja, man möchte nicht, dass Bottas in ein Duell mit Hamilton geht. Und zweitens, Bottas hat keine Eier. Das hat sich erneut bewiesen. Gut, andererseits muss man zu seiner Verteidigung sagen, Ole, was soll er auch machen, der gute Mann? Ne? Er kann ja schlecht sagen, nee, Leute, ich mache hier keinen Platz, dann annullieren sie vielleicht noch den Vertrag für nächstes Jahr. Der Mann will ja auch arbeiten und will ja seine Familie weiter ernähren. Ja,
es hat er ist natürlich nicht in der Position, jetzt gerade einfach zu sagen, ich drehe den Funke ab und gewinne das Rennen.
Nee, weil, das ist er nicht.
Ich weiß nicht, ob ihm das in der Situation dann bewusst gewesen wäre, aber da tut natürlich ein Esteban Ocon rum. Ja. Das heißt, wenn Bottas jetzt wirklich zu aufmüpfig wird, dann wird man halt vielleicht sagen, ja, weißt du, lieber Valtteri, das hast du jetzt verkackt, dann nehmen wir lieber den Esteban.
Das ist nämlich der Punkt, das ist der Punkt. Ja. Bei Force India hat man zurückgetauscht, du hast es ja gerade gesagt. Ich meine, dass es diese Angriffsszenarien gibt, wenn man der Meinung ist, dass der andere Fahrer schneller ist. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zickerli-Werfen, gerade bei Force India, wenn wir nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, weil Sergio Perez dann doch verhältnismäßig pisst darüber ist, dass er, glaube ich, schon den Eindruck hat, dass Esteban Ocon ein bisschen höher angesehen wird im Team, obwohl er nächstes Jahr das Cockpit behalten wird und neben Lance Stroll dann fahren wird. Dann hat man Ocon den Platz zurückgegeben, hat man Perez dann wahrscheinlich im Nachhinein sagen können, ja, beim nächsten Mal bist du dann der vorne ist, dann wird das so gelöst. Bei Mercedes andere Gemengelage. Man hat Bottas aber auch so ein bisschen, muss man sagen, hinters Licht geführt, ne? Mit dem sozusagen Blistering von Lewis Hamilton, was sich ja Sebastian Vettel auch noch ganz genau angeguckt hat nach dem Rennen, das Auto sogar noch, und ich wusste ja, dass es erlaubt ist, das Auto noch ein bisschen vorgeschoben hat, um wirklich sich genau den kompletten Reifen anzusehen und nichts gesehen hat, sich jetzt nochmal sein Auto angeguckt hat, um das zu vergleichen. Sehr tolle Szenen auch. Und dann, finde ich, wird's schwer, Ole, weil klar, ich sage das so hart über Bottas, gerade was ich gesagt habe, aber man muss auch ein bisschen sagen, er ist eine arme Sau. Man könnte ja einfach sagen, let Lewis pass for the championship, dann wär den, glaube ich, keiner böse. Aber den Mann so anzulügen und zu sagen, du Lewis, die Hinterreifen von ihm gehen kaputt, Valtteri, mach mal bitte Platz, damit er vorfahren kann, das finde ich dann schon hart.
Ja, ich weiß nicht, ob das eine Lüge war. Sind wir uns da sicher?
Die Reifen sahen relativ gut aus. Also ich habe
aber das kann ja auch sein, dass du einen Blister, weißt du, dass du den wieder runterfährst. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelogen war. Das würde ich nicht unterstellen wollen.
Okay, ja gut. Offensichtlich ist Christian Nimmerfall heute sehr pro Mercedes, Freunde. Ne? Der sagt heute nichts gegen Mercedes. Vielleicht steht ein Interview mit Toto Wolff an.
Sagen wir mal so, selbst wenn, was jetzt nicht gelogen war,
ja,
das war nicht unbedingt der Hauptgrund, warum er da vorbeifahren durfte und warum er da vorgeblieben ist.
Klar, das stimmt.
So, und letztendlich war das vielleicht der entscheidende Move zur Weltmeisterschaft, weil Lewis Hamilton hat jetzt 2 Siege Vorsprung. Und sind wir mal ganz ehrlich, das Ding ist halt durch.
Ja.
Ja. Und der, wenn er jetzt nicht irgendwie sich ganz dumm anstellt, von daher war das quasi, hat quasi Valtteri Bottas hier Lewis Hamilton mit 90%iger Wahrscheinlichkeit zum Weltmeister gemacht. Und zwar definitiv so. Und es ist halt für Valtteri Bottas halt sehr, sehr doof, weil er halt, ne, er hat die Pole ja rausgefahren, was ich übrigens getippt habe.
Ja.
Möchte natürlich zeigen, dass er halt was kann, dass er auch halt auch Rennen gewinnen kann. Und er hätte dieses Jahr schon ein paar Rennen gewinnen können, weil eben da halt auch ein Esteban Ocon lauert und vielleicht dann auch langfristig ein George Russell. So, und das ist natürlich dann für ihn doppelt bitter, vor allem, wenn man ihm dann sagt, du, Lewis hat Blistering, lass ihn mal bitte vorbei, dann sagt er sich, ja, okay, dann mache ich das halt, aber ich weiß ja dadurch, dass wir das vorher besprochen haben, da komme ich wieder vorbei und dann meldet sich dann irgendwie sein Renningenieur und dann später auch noch Toto Wolff, die dann sagen, das machen wir jetzt doch nicht, aber wir sprechen später nochmal drüber. Also, dass sich alleine Toto Wolff da am Funk meldet und sich quasi entschuldigt, das ist doch schon sehr albern. Also, ich weiß ja nicht. Und auch, ich finde ja bei solchen Sachen immer, egal ob es jetzt hier ist oder ob es jetzt in Österreich damals mit Ferrari war oder in Hockenheim mit Ferrari, dieses sich danach quasi so beschämend hinzustellen und so und dieses von wegen, ja, okay, wir wissen, dass das jetzt doof war. Und es hat sich auch kein Mensch gefreut danach. Das ist ja auch das Geile ja. einfach. Und dieses dann sich hinstellen und sagen und dann hier sagen, ja, also Valtteri hat ja einen gewonnen, eigentlich so nach dem Motto Sieger der Herzen, mehr oder weniger, und dass sich Lewis dann hinstellt und sagt, ja, also vielen Dank und sowas und bla und blub. Das ist doch das eigentlich Alberne. Dann soll man halt sagen, okay, dann haben wir das gemacht und wir freuen uns dann irgendwie, dass wir halt so geil sind und jetzt quasi Weltmeister sind. Das wäre eigentlich der richtige Umgang. Und dann nicht zu sagen, also man macht das, man weiß ganz genau, dass das falsch ist, dass es so schlecht ankommen wird, dass sich niemand freuen wird, aber macht es trotzdem. Das ist für die Weltmeisterschaft zwar gut, aber ja, das ist, es war natürlich letztendlich der richtige Move, aber so wie der ausgeführt war, das war schon... Es war besser als damals mit Ferrari in Österreich, was ja noch grotesker war, weil Rubens Barrichello einfach bis zur Ziellinie gewartet hat. Ja? Aber ja, es ist halt immer doof für den Zuschauer.
Ja, bei besagtem Teamfoto, Christian, hat man ja auch, was ja auch das Titelbild der heutigen Ausgabe ist, damit auch ihr beide das seht mal, sieht man ja auch, dass man Valtteri Bottas dann in die Mitte gesetzt hat.
Ja.
Dass man Valtteri Bottas Kello nicht noch auf dem Podium...
Aber dann hätte man ihn doch auch bitte gewinnen lassen sollen.
Ja.
Ja. Das ist doch das.
Christian, gibt es da... Gibt
dann, soll
es
man da Lewis, dann soll man Lewis in die Mitte setzen.
Ist eigentlich valide, der Punkt, Christian, oder?
Ja, ich weiß nicht. Weißt du, da gibt es immer zwei Betrachtungsweisen. Ich verstehe die von Ole. Umgekehrt, man weiß ja aus der, ich nehme es jetzt mal aus der Arbeitgebersicht, weil nichts anderes ist Toto Wolff zu Valtteri Bottas. Und da weißt du, da hat ein Mitarbeiter jetzt für dich oder für das Team irgendwas geleistet, was besonders ist und wo man auch weiß, das hat er nicht gern gemacht. Und dass man dem dann irgendwo Möglichkeiten sucht, wie man zumindest Dankeschön sagen kann dafür, dass es auch wertgeschätzt wird. Klar kann man jetzt sagen, das ist Heuchelei. Ich glaube nicht, dass das Heuchelei ist. Ich glaube, dass das ehrlich ist, dass man halt sagt, hier, danke Valtteri, wir wissen, das war scheiße für dich, aber wir wissen es auch zu schätzen. Das ist das eine. Und das zweite, ganz häufig wird nach solchen Dingen gesagt, das ist schlecht für den Sport. Und da wäre ich früher der Erste gewesen, der das getan hätte. Habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben, damals bei Ferrari war ich auch ganz vorne dabei, bei denen, die geschrien haben. Ich glaube nicht, dass es schlecht für die Formel 1 ist. Ich glaube im Gegenteil sogar, es ist gut für die Formel 1. Weil wenn jetzt dieses Rennen ganz unkontrovers abgelaufen wäre, dann hätte Valtteri Bottas diesen Grand Prix vor Lewis Hamilton gewonnen, Sebastian Vettel wäre Dritter gewesen, es wäre stinklangweilig gewesen. Kein Mensch hätte irgendwas über die Formel 1 gesprochen oder thematisiert oder wie auch immer. Wir würden nicht darüber diskutieren heute. Ich glaube, dass es Schlagzeilen macht und dass es dadurch auch irgendwo interessant wird. Ja, Sport lebt auch so ein bisschen von Kontroversen, von auch mal Unsportlichkeiten letztendlich, weil das halt auch was ist, was die Menschen interessiert. Und machen wir uns nichts vor, die Zugriffszahlen, die Einschaltziffern, die verkauften Zeitungen, das ist durch diese Geschichte mit Sicherheit mehr geworden. Dass man nicht immer, klar, das ist ähnlich wie vorher beim Qualifying, wenn das jetzt die Regel ist und wenn es ständig passiert und wenn man eigentlich das Gefühl hat, dass es eh nur noch geschoben, was die da machen, dann wird es, glaube ich, kritisch. Aber ich glaube, in dem Fall gestern, das hat so ein bisschen Kontroverse erzeugt. Man kann wunderbar darüber diskutieren und unterschiedliche Meinungen haben, die auch alle zulässig sind. Aber ich glaube nicht, dass das Riesendrama für die Formel 1 an sich ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, das hält sie ein bisschen im Gespräch.
Okay, aber es ist ein Riesendrama für Ferrari. Mein Vater hat mir lediglich eine WhatsApp-Nachricht zum Rennen geschrieben. Mercedes macht es clever, Ferrari ist peinlich. Und das ist, glaube ich, etwas, was über die ganzen letzten Wochen zu sehen ist. Und ich hatte das auch bei Twitter geschrieben, Lewis Hamilton wird Weltmeister, weil Mercedes relativ schnell klar gemacht hat, wie das Team zu funktionieren hat, für wen das Team zu funktionieren hat. Und das hat Ferrari schlicht und ergreifend verpasst. Man hat den Moment verpasst, Sebastian Vettel auf ein anderes Podest sozusagen zu heben. Man hat Räikkönen ihn zu lange fahren lassen. Man hat nicht klar gemacht, hier, wollen wir Sebastian Vettel als Weltmeister haben. Das hat man bei Mercedes geschafft.
Aber stopp, Kevin, da muss ich jetzt reingrätschen, weil wo hat Kimi Räikkönen Sebastian Vettel dieses Jahr Punkte weggenommen?
Nicht weggenommen, aber es geht ja um dieses ganze Gefühl, was du nach außen ausstrahlst. Und ich habe bei Mercedes
ja,
einfach das Gefühl...
Ja, das mag sein, aber ich wage die Theorie aufzustellen, dass Ferrari in der gleichen Situation genauso gehandelt hätte. Bin ich mir 99% sicher.
Ja.
Ich glaube, das wäre nicht anders gelaufen.
Aber erinnere dich doch mal an Deutschland, an Hockenheim. Ein Kimi Räikkönen diskutiert noch mit dem Renningenieur darüber, was jetzt der Plan sein soll. Er möchte gern die klare Ansage haben.
Ja.
Während Valtteri Bottas sagt, und da bin ich ja wieder dabei mit dem eierlosen Bottas, Copy James. Klare Ansage, ja. Klare Antwort von Fahrer. Fahrer wird vorbeigelassen, bei Ferrari wird diskutiert. Warum hat da fucking Maurizio, ja sauer, warum hat Maurizio Arvabene nicht mal das Heft in der Hand und sagt, Kimi, verdammt nochmal, erstens mal hast du nächstes Jahr hier kein Cockpit mehr und zweitens wollen wir Sebastian Vettel als Weltmeister haben, weil hätte das funktioniert vor ein paar Rennen, dann bin ich davon überzeugt, wir hätten jetzt noch ein viel engeres Rennen und Sebastian Vettel hätte noch tatsächlich Chancen, Weltmeister zu werden. Das regt mich jetzt noch nicht mal auf, weil Sebastian Vettel nicht Weltmeister wird, sondern weil wir jetzt die Gewissheit haben, dass wir uns die letzten 4 Wochen hier was aus den Fingern saugen können, über langweilige Formel-1-Rennen, die eh keiner mehr guckt, zu sprechen, weil Lewis Hamilton in Amerika Weltmeister wird.
Ja, warten wir mal ab, aber ich bin bei dir, dass klare Ansagen, die dann auch verstanden werden, natürlich hilfreich sind für die Kommunikation in einem Team. Und das stimmt, das ist bei Ferrari nicht so stark vorhanden, wie das bei Mercedes der Fall ist, ganz offensichtlich. Und trotzdem finde ich, dass Mercedes, ich meine, klar, das ist alles super unangenehm, aber ich hätte gerne, Toto Wolff sitzt sich immer nach dem Rennen hin mit Journalisten und bespricht die Dinge dann durch. Und ich habe das auch in meiner Kolumne so ein bisschen geschrieben. Die Atmosphäre war eine ganz andere als damals in Österreich. Da hat Jean Todt hat überhaupt gar keine Kritik zugelassen dran, hat das auf Biegen und Brechen verteidigt, wo sich Mercedes jetzt halt eher hinsetzt. Und ich nehme das denen wirklich ab. Ich glaube, das ist denen unangenehm. Die haben sozusagen eine unpopuläre Entscheidung getroffen und wollten die eigentlich auch nicht treffen in der perfekten Welt. Aber die Zwänge, die du hast oder das Wissen, dass du sonst vielleicht halt den Titel noch verlieren kannst, im schlimmsten Fall. Aber das war auf Augenhöhe, weißt du. Man lässt die Kritik zu, man akzeptiert sie auch.
Christian, Toto Wolff weiß, wie der Hase läuft. Hör dir Beyond the Grid an, da wird doch klar, dass Toto Wolff und Lewis Hamilton ein ganz anderes Verhältnis haben, als viele andere Fahrer das mit ihren Teamchefs haben. Das wird klar, dass er sogar durch die Blume zugegeben hat, dass er Nico Rosberg nicht so gemocht hat, wie er Lewis Hamilton gemocht hat. So, und dann natürlich...
Das da interpretierst du aber sehr viel rein, finde ich.
Nee, und ich erinnere mich noch ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht sehe ich das ein bisschen...
Er hat gesagt, wenn ich das Zitat richtig im Kopf habe, es gab Phasen, da mochte er einen Fahrer mehr als den anderen.
Ja, aber...
deswegen jetzt automatisch zu sagen, Lewis Hamilton war näher als Nico Rosberg, fände ich ein bisschen gewagt, ehrlich gesagt.
Na, ich glaube schon, dass da ein gewisser Bonus für Lewis Hamilton auf jeden Fall ist. Auch seitens Mercedes, ist doch völlig klar. Lewis Hamilton ist sexy, erfolgreich und bringt
klar,
PR.
Der Fahrer mit der Strahlkraft.
Klar, das ist gar keine Frage.
Er rettet halt auch die Meere vom Plastik, das musst du halt auch bedenken.
Aber Spaß beiseite, es ist ja nichts Verkehrtes daran, dass Mercedes das gemacht hat. Ne? Das ist das System Formel 1 und das funktioniert auch immer so und das ist auch immer, wird auch immer so sein. Ist auch gar kein Problem. Ich glaube, es ist halt diese Doppelmoral, die Mercedes hier auch vertritt, Ole. Ne? Vor ein paar Rennen erinnere ich mich noch daran, dass sie Ferrari kritisiert haben, dass man das ja alles ein bisschen fairer regeln sollte auf der Strecke. Klar, jetzt muss sich Toto Wolff natürlich in so eine Presserunde setzen, sich der Kritik ja auch irgendwie stellen, die er ja damals auch geäußert hat. Aber ich bleibe dabei, dass Toto Wolff ein absoluter Medienprofi ist und auch ein hervorragender Schauspieler.
Ja. Ja, natürlich. Also das habe ich ja gesagt, dass nicht jetzt mal ganz ehrlich, wir wussten doch alle, als Valtteri Bottas am Samstag auf die Pole gefahren ist, weil Lewis Hamilton einen Fehler gemacht hat, den übrigens niemand in der Live-Übertragung bemerkt hat, dass Valtteri Bottas dieses Rennen nie im Leben gewinnen wird. Ja, wussten doch alle, dass Lewis Hamilton das Rennen gewinnen wird und dass Valtteri Bottas ihn zu irgendeinem Zeitpunkt vorbeilassen wird und vorbeilassen muss. So. Der Einzige, der es nicht wusste, war offensichtlich Valtteri Bottas. also nicht, dass das ist hier entscheidend, sondern das Wie, also wie damit umgegangen wird, ja, also eigentlich ist uns das schon ein bisschen unangenehm. Das verstehe ich halt nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Also, dass man das machen muss, Das ist logisch. Und da hast du es ja auch gesagt, bei Mercedes ist ganz klar, Lewis Hamilton ist die ganz klare Nummer 1, Valtteri Bottas ist die ganz klare Nummer 2. Und deswegen wurde er auch geholt, weil er eben nicht Nico Rosberg ist und da uns da Stress gibt, weil das nie passieren wird mit Valtteri Bottas. Es ist einfach so. Valtteri Bottas ist dann halt die klare Nummer 2 einfach, so wie es Patrese auch war zum Beispiel mit Menzel. Oder auch Barrichello. Ja, das ist ein oder auch Coulthard, das ist einfach seine Rolle. So, funktioniert ja bei Mercedes auch sehr perfekt. Aber es wird halt trotzdem so immer noch so kommuniziert, als wenn sie die gleichen Chancen haben und als wenn Valtteri Bottas gewinnen dürfte. Das ist natürlich aber völliger Käse. Der darf nur gewinnen, wenn Lewis Hamilton keine Chance hat. Und Lewis Hamilton war ja hier immer so 1-2 Sekunden hinter ihm. Und dass er ihn dann vorbeilassen muss, also Valtteri Lewis, das ist doch völlig logisch. So, und also deswegen verstehe ich halt nicht, warum man sich dann danach so hinstellt und das dann so runterspielt und sagt, ja, also eigentlich, ja, das ist halt unpopulär und hier und da und wir mögen den Valtteri ja auch und ach ja, hier und Lewis sagt dann auch noch, ja, also ich habe ja auch in Ungarn dafür gleich das Gleiche für ihn gemacht, was ich auch sehr lustig fand. Dann soll man doch sagen, okay, Valtteri ist hier die klare Nummer 2, Lewis ist die klare Nummer 1 und wir werden alles dafür tun, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird. Soll man das doch auch so kommunizieren?
Muss ich nochmal den Mercedes-Verteidiger spielen, sorry dafür. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zu dieser Ferrari-Konstellation mit Michael Schumacher und Rubens Barrichello oder auch Eddie Irvine, weil damals war am Saisonbeginn beim ersten Rennen schon klar, Michael Schumacher ist die Nummer 1 und Rubens die Nummer 2.
Ja, das meine ich ja.
Und dementsprechend hätte man, glaube ich, auch beim ersten Rennen schon im Zweifel getauscht oder gewechselt oder eben beim sechsten, wie es damals ja auch tatsächlich passiert ist. Das, glaube ich, macht Mercedes tatsächlich nicht. Ich glaube, solange wie Valtteri Bottas eine Chance hat, auch selbst Weltmeister zu sein oder eine realistische Chance hat, selbst Weltmeister zu werden, darf der auch tatsächlich Rennen gewinnen. Das glaube ich denen. Das haben wir auch in der Vergangenheit eigentlich gesehen, haben die immer so gelebt. Nur jetzt ist halt klar, Bottas wird es nicht mehr werden. Und dann ändert sich halt die Ausgangslage so ein bisschen. Aber er geht nicht als Nummer 2 in eine Saison rein. Er hat sich selbst zu einer gemacht in diesem Jahr. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Ja,
und der ist aber auch wichtig, weil dass du dann irgendwann den Punkt halt erreichst, wo du sagst, so jetzt müssen wir die Punkte auf den Fahrer bündeln, das finde ich nachvollziehbar. Aber das, wenn schlecht wäre es, wenn man von vornherein sagt, so lieber Valtteri, erstes Rennen, hier, Lewis kriegt den neuen Flügel, obwohl wir ein halbes Jahr Zeit gehabt haben, einen zweiten zu bauen. Aber das ist ja nicht so. Die kriegen gleiche Chancen bis zu einem gewissen Punkt. Aber Bottas hat es halt nicht geschafft, sich in die Position zu bringen, jetzt immer noch gleichberechtigt zu sein. Wäre ja jetzt zum Beispiel 10, 15 Punkte hinter Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft, bin ich mir sicher, dass das gestern anders ausgegangen wäre. Aber ist halt nicht. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bottas mit Lewis Hamilton kurz vor Schluss der Weltmeisterschaft noch immer auf Augenhöhe ist, die ist natürlich gering. Aber einfach deswegen, weil Lewis Hamilton halt ein bisschen talentierter ist. Ich glaube nicht, weil die vom Team her unterschiedliche Chancen bekommen.
Aber glaubst du, dass das intern auch so gelebt wird? Also dass die schon... Also glaubst du, Bottas weiß tatsächlich intern nicht, dass er die Nummer 2 ist?
Ja, ich glaube wirklich, dass es so ist, dass er nicht die Nummer 2 ist, sondern dass er tatsächlich am Saisonbeginn völlig gleiche Chancen hat wie Lewis Hamilton. Auch bei Nico Rosberg war es ja letztendlich so. Was war das für ein Jahr, wo eigentlich schon relativ früh klar war, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird? Da glaube ich, ich meine, die Situation war anders, weil es nicht gegen einen Fahrer aus einem anderen Team ging damals. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auch damals das nicht anders gewesen wäre. Aber beide haben gleiche Chancen gehabt. Der Unterschied war, die waren halt vom Talent her mehr auf Augenhöhe, als das bei Bottas und Lewis Hamilton jetzt ist.
Aber jetzt zum Beispiel, dieses Russland-Rennen. Jetzt ist ja eine ganz andere Situation. Jetzt ist klar, es kann nur Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel werden. Hätte man Valtteri Bottas nicht ein bisschen schützen können? Man macht intern aus... In der zweiten Kurve geht Lewis vorbei. Man macht da nicht so ein öffentliches Ding draus, weil jetzt ist Valtteri Bottas unglaublich geschwächt dadurch.
Ja, wie meinst du geschwächt?
Also ich finde es für ihn schwächender, wenn er quasi diese Ansage bekommt im Rennen, als wenn es im stillen Kämmerlein schon vorher ausgemacht wird. Also ich finde, er wirkt jetzt auf mich...
Also wäre ich Valtteri Bottas und stelle mir vor, ich muss Lewis Hamilton vorbeilassen und dieses Rennen gewinnen lassen, obwohl ich selbst könnte. Und hinterher kann ich es aber der Welt nicht erzählen, dass eigentlich ich der Sieger wäre. Wäre das für mich frustrierender. Weil so weiß zumindest, so kriegt jeder mit, er hätte dieses Rennen eigentlich gewonnen. Wie es ja auch fair ist und gerecht. Das geht ja auch in Ordnung so. Aber jetzt stell dir vor, der fährt da durch, lässt Lewis Hamilton gewinnen. Man hätte es dann ja nicht so offensichtlich gemacht wahrscheinlich. Und der weiß genau, das wäre mein Rennen gewesen, darf es aber keinem erzählen. Ich glaube, das frustriert dich viel mehr.
Also ich finde...
Nee, das glaube ich nicht.
Nee,
weil dann kannst du dich da vorher mit abfinden.
Richtig.
Und dann weißt du...
Okay, auch in der Außendarstellung zu anderen Teams zum Beispiel. Dann siehst du einfach aus wie der da schlecht gefahren ist. Wohingegen, so weiß jeder, Bottas ist toll gefahren, er hat nur halt müssen.
Ja, aber letztendlich ist Bottas trotzdem die Nudel, die für Lewis Platz machen muss. Und das halt nicht.
Vielleicht ja klar, aber der Unterschied ist, du weißt, er kann's. Und anders glaubst du, ja, mei, der Bottas ist halt einfach schlecht geworden.
Aber du hättest doch das glaube ich noch nicht mal, weil ja jeder eigentlich wusste, dass er ihn vorbeilassen muss. Das heißt, wenn man das vorher erklärt und sagt, pass auf, heute gewinnt Lewis das Rennen, damit wir vielleicht 50 Punkte Vorsprung in der Weltmeisterschaft haben.
Aber auch,
und du das Valtteri Bottas klar kommunizierst
in den Medien vorher. Und bei uns, wenn die das einfach spielen würden und würden sagen, ja, keine Ahnung, Valtteri hat hier früher gebremst, weil irgendwie die Bremsen schon heiß werden und lässt Lewis vorbei, hätten wir alle gesagt, für wie blöd hält sie uns eigentlich?
Aber er hätte ja beim Start, nee. er hätte ja beim Start verzögert starten können.
Ja, das wäre ja totaler Mumpitz gewesen, weil dann läuft vielleicht noch Risiko, dass der Vettel in Führung geht. Ja. Also das haben die im Übrigen perfekt gehandelt, finde ich, auch Bottas.
Ja, ja.
Wie er nach rechts gezogen ist, sodass nur mehr die Außenbahn frei war, wo du schwieriger vorbeikommst, rechts, wo Lewis Hamilton auch startet ist und perfekt Vettel aus dem Windschatten genommen hat und Lewis gegeben. Ansonsten wäre Vettel nämlich mit Sicherheit an Lewis Hamilton vorbeigegangen in der Situation,
ja.
Weil der ist besser weggekommen. Also das haben die wirklich, ich finde, die haben das perfekt gespielt am Start, auch nochmal beim Boxenstopp, das hat ja auch fast keiner mitbekommen, wir haben das im Nachhinein aufgedröselt, dass Bottas wirklich stark abgebremst hat in der Phase um Lewis Hamilton, er hat geglaubt auf Platz 2 zu bringen, die Realität war, natürlich wollte Mercedes Lewis eigentlich in Führung bringen, hat halt nicht so geklappt, aber die haben das eigentlich sehr, sehr smart gespielt und sehr smart gemacht, aber also das halte ich wirklich für totalen Humbug, dass du das kannst du mir nicht erzählen, dass du dich besser fühlen würdest, wenn du genau weißt, du kannst gewinnen und keiner kriegt das im Nachhinein mit und du darfst es auch nicht erzählen. Das ist so die transparentere Version, ganz eindeutig.
Ja, jetzt
dann steht Bottas dann nicht als der Idiot da, sondern ja. der hätte ja eigentlich eh gekonnt, jeder weiß das. Aber irgendwie da eine Lügenposse aufzuführen, ey, da wäre der Aufschrei auch von uns zu Recht viel lauter gewesen.
Okay. Ich denke, wir haben euch jede Menge Food for Thought gegeben und jede Menge Input für eure Diskussion. Haut auf uns drauf. Haut darauf drauf, dass ich mich wieder für Nico Rosberg eingesetzt habe. Haut drauf, dass Christian hier den Mercedes-Vertreter macht. Wie auch immer. Ich glaube, es war eine richtig coole Diskussion. So oder so.
Falls uns irgendjemand aus dem Mercedes-Lager zufällig zuhört, bitte lass dieses Tonband Toto Wolff zukommen.
ja, und lass Toto Wolff auch mal zu uns kommen. Ne, dann können wir das Ganze mal mit dem besprechen, der ja auch immer von sich sagt, so ehrlich zu sein und zu jedem auch ehrlich zu antworten. Können wir das gerne mal besprechen. Toto, die Einladung steht. Ne? Schon seit längerem übrigens. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir nochmal kurz über den großen Preis von Japan und dann machen wir das Ganze hier rund. Das ist Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Sehr hitzige Ausgabe. Auch jetzt gerade noch in der kurzen Pause noch weiter diskutiert. Hätten wir eigentlich alles aufnehmen müssen. Habe ich aber nicht gemacht. Das sind dann so Sachen.
Also ich habe das aufgenommen.
Du hast es aufgenommen?
Ja.
Okay, vielleicht
hast du. Ja, dann stellen wir einen Outtake dazu
diesmal. Ja, dann, dann schauen wir mal, dass wir das vielleicht nochmal in den nächsten Tagen hochladen. Nächste Tage übrigens auch, Ole, du hast einen Gast für die F1 2018 Videospiel-Review, ne?
Das ist komplett richtig, die ist auch schon aufgenommen. Also nicht wundern, wenn ihr das hört, dass ich sage, nächste Woche kommen zwei Ausgaben zu Russland und Japan. Das ist nicht der Fall, weil wir jetzt eine machen. Aber der Duki von Abgefahren, dem YouTube-Channel, der macht so ein bisschen Sim-Racing und auch das Formel-1-Videospiel, mit dem habe ich mich sehr angeregt unterhalten. Ist dann länger geworden, als ich eigentlich dachte. Aber es ist sehr interessant geworden. Es kommt, glaube ich, Ende der Woche. Dave Gaming hat sich leider nicht mehr gemeldet. Schade. Aber ich glaube, das ist ein adäquater Ersatz. Vielleicht sogar noch besser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Ja, freuen tun wir uns auf den großen Preis von Japan tatsächlich, denn ich mag die Strecke in Suzuka wirklich sehr, sehr gerne. Und es ist auch für jemanden wie Ole genau die richtige Zeit, wenn das Rennen startet, nämlich um 7.10 Uhr morgens deutscher Zeit.
Da wird, das werde ich sicherlich live gucken, auf jeden Fall.
Live dabei sein. Aber das erste freie Training am Freitag, das wirst du sicher gucken. 3 Uhr nachts.
Ne? Zweite freie Training. Ja, könnte ich noch schaffen, vielleicht, wenn ich mich bemühe.
Das zweite
zumindest im Ticker bei uns.
Ja.
Kannst du vom Bett aus machen.
Richtig. Das zweite freie Training dann am Freitag um 7 Uhr deutscher Zeit, das dritte freie Training Samstag um 5 und das Qualifying Samstag um 8, Rennen Sonntag um 7.10 Uhr. Kann man davor noch auf The Zone UFC gucken und dann zur Formel 1 rübergehen. Christian, der große Preis von Japan, ein echter Traditions-Grand Prix in der Formel 1 und ja, Teil 2 eigentlich unserer Frage, ob sich in diesen zwei Wochen die Formel 1 WM entscheidet. Vorentscheidung in Russland und ja, der letzte Schlag, bevor der Nagel in den WM-Sarg für Sebastian Vettel geschlagen werden kann, bevor es dann nach Amerika geht für Lewis Hamilton. Hamilton jetzt mit diesem Momentum, meiner Meinung nach, klar der Favorit für Japan.
Ja, das stimmt, schwer zu schlagen, weil ich glaube auch, dass das Auto ist einfach jetzt richtig gut gerade, dass wenn die in Singapur gewinnen können und in Sochi auch so dominant sind, weil sie waren wirklich dominant, auch als Lewis Hamilton dann Sebastian Vettel überholt hat, das ging sehr, sehr einfach eigentlich, wo alle anderen Überholmanöver wirklich fast unmöglich waren. Also auch zum Beispiel, wir haben ja die Force Indias angesprochen, die es dann gegen Magnussen, glaube ich, oder? Ja. Gegen Magnussen probieren wollten. Die hatten ja nicht mal den Funken einer Chance zu überholen. Und Sebastian Vettel hat sich gegen Lewis Hamilton eigentlich nicht wirklich verteidigen können, obwohl die auf gleich alten Reifen waren. Das zeigt, glaube ich, wie stark dieser Mercedes wirklich war und dass die eigentlich sehr gebummelt sind über weite Strecken des Rennens. Ja, klar, also von der Papierform her, vom Momentum und so, spricht alles für Lewis Hamilton momentan oder für Mercedes. Nur Suzuka ist halt schon ein bisschen eine andere Strecke. Aerodynamisch anspruchsvolle Kurven. Bin ich mir nicht sicher, ob das Mercedes oder Ferrari momentan besser hinkriegt. Einfach mein Gefühl sagt mir irgendwie so, jetzt ist Vettel dran nochmal. Dann wird es noch so ein bisschen restspannend bleiben zumindest, wobei es ändert jetzt nicht groß was, ja. Weil wenn jetzt Sebastian Vettel das Rennen gewinnt und Lewis Hamilton wird Dritter, dann haben wir wieder die gleiche Ausgangsposition wie nach Singapur, mit allerdings zwei Rennen weniger zu fahren. Also es ist immer noch eine klare Geschichte eigentlich dann. Aber mein Gefühl sagt mir, Sebastian Vettel wird es machen. Was der Unterschied sein wird zu Sochi, wo ja die Red Bulls komplett eliminiert waren, wegen dieser Motorenstrafe im Endeffekt. Ich glaube, dass Red Bull auch eine Rolle spielen kann da, weil wir wissen, langgezogene aerodynamische Kurven, das müsste Red Bull eigentlich entgegenkommen. So schlecht kann der Renault-Motor auch nicht sein, wenn sie in Sochi so konkurrenzfähig sind, wie sie waren. Also vielleicht spielt auch Red Bull ein bisschen eine Rolle und das wird dann natürlich auch für Vettel Hamilton interessant, weil wenn Red Bull irgendwo dazwischen reinfahren kann, kann das natürlich Sebastian Vettel oder aber auch Lewis Hamilton helfen.
Wenn wir auf die Reifen gucken, Ole, weiß Medium, gelb Soft und rot Super Soft sind die drei Reifenkomponenten, die wir in Japan haben. Nun funktioniert der Mercedes mit den Soft-Reifen wirklich, wirklich gut aktuell. Und der Druck liegt natürlich klar bei Sebastian Vettel. Christian hat es angesprochen, er ist vielleicht dran. Er muss jetzt aber auch, und erneut kannst du dich auch wieder wiederholen, er muss jetzt gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Lewis Hamilton, ja, kann sich eigentlich zurücklehnen und wir wissen eigentlich, ein entspannter Lewis Hamilton, der vom Kopf so weit ist, dass er weiß, dass er nicht mehr so viel braucht, um Weltmeister zu werden, ist eigentlich fast ein unschlagbarer Lewis Hamilton.
Ja, klar. Und der Mercedes auf Softreifen, das ist ja schon, also das gehört zusammen, ja, also das war schon immer so. Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, bin ich bei Christian, dass Sebastian Vettel hier nochmal gewinnt, so irgendwie Bauchgefühl ist irgendwie so ein bisschen da in die Richtung. Aber wenn Lewis Hamilton nicht ausfällt, ja, dann wird das auch nicht viel dran ändern. Ich denke, dass der Ferrari eigentlich ganz gut liegen könnte hier auf der Strecke. Und ich glaube, Sebastian Vettel kann und mag die Strecke auch. Von daher wäre das eigentlich vielleicht ganz passend. Aber wir haben es ja letztes Jahr gesehen, da war Ferrari jetzt auch nicht so schlecht und da sind sie halt ausgefallen. So. Und ja, aber Lewis Hamilton, klar, also das ist, ich glaube, er ist ja in den letzten 7 Rennen immer Erster oder Zweiter geworden und 5 hat er gewonnen oder sowas. Spricht jetzt eher für Lewis Hamilton, sagen wir mal so. Und aber ich denke, die werden wieder auf Augenhöhe liegen. Entscheidend sind vielleicht hier wieder die beiden Finnen, also das B-Team, wenn man so möchte. Also wie die vielleicht, was man da strategisch machen kann. Aber vielleicht darf hier Valtteri Bottas gewinnen. Man weiß es nicht.
Kriegt ihn zurück.
Das wäre nett. Gut, dass du das sagst. So als Wiedergutmachung darf hier Bottas das Rennen gewinnen. Ja. Wenn man weiß, dass Hamilton Weltmeister wird. Da lache ich, wenn das so kommt. Ich lache, wenn ich noch mehr lachen würde, wenn Lewis Hamilton Valtteri Bottas vorbeilassen würde. Ich glaube, das würde die Situation komplett ad absurdum führen. Also ich bin gespannt, dürfte relativ spannend werden. Red Bull könnte natürlich auch eine Rolle spielen, insbesondere Max Verstappen. Ich glaube, da hatten wir ja letztes Jahr dieses tolle Duell mit Lewis Hamilton. Ist natürlich aber auch immer so ein bisschen Powerstrecke, Suzuka, deswegen weiß ich nicht. Also Christian hat zwar gerade gesagt, der Renault-Motor ist jetzt nicht der allerschlechteste, aber er ist auch nicht der allerbeste. Deswegen hat man da natürlich ein Defizit, weil wenn man sich anguckt, nach der Hana geht's halt eigentlich bis zum Ziel fast nur Vollgas, so mit anderthalb Ausnahmen. Das könnte natürlich vielleicht ein Nachteil sein, aber ich bin gespannt, ich würde Red Bull nicht komplett abschreiben, vielleicht gibt es ein spannendes Rennen, die letzten Jahre war es ja doch immer relativ langweilig. Aber ich bin mal gespannt, Wetter glaube ich soll gut werden, also Regen ist nicht angesagt, das würde das Ganze natürlich nochmal komplett durcheinander würfeln, da erinnere ich an 2005, wo Ralf Schumacher im Toyota auf der Pole stand. Das haben vielleicht auch viele vergessen. Aber ich denke, sowas wird nicht passieren. Und gehe aber auch eher so trotzdem so ein bisschen in Richtung Mercedes.
Dann noch zwei Sachen, die wir, denke ich, ansprechen müssen, Christian. Wird das spannendere Rennen im Mittelfeld stattfinden? Denn da ist es ja wirklich recht eng. Ne? Hat Russland ja auch gezeigt. Jetzt sauber nochmal so ein bisschen im Aufkommen. Haas, Force India sowieso, Renault, die uns noch einiges schuldig sind. Auch sie sich selbst, glaube ich. Die Ansprüche, kann man auf Formel1.de nachlesen, waren viel höher für das Jahr 2018 und konnten so nicht erreicht werden. Könnte dann zumindest im Mittelfeld für einige sehr, sehr spannende Momente sorgen und für viele Teams nochmal so kurz vor diesem Saisonendspurt wichtige Punkte oder herbe Punktverluste bedeuten.
Ja, da geht es jetzt auch um die Position dann, auch Force India, McLaren, das ist noch so ein bisschen Thema. Wird mit Sicherheit spannend, Vorhersagen zu treffen, finde ich sehr schwierig, ja. Weil Suzuka ist eben so ein bisschen beides. Das ist nicht nur Kurven, das ist auch Power. Ich weiß, es gibt, glaube ich, keine kleinen, aber letztendlich wird es darauf rauslaufen, dass wieder so Haas, vielleicht Renault ein bisschen besser als zuletzt in Sochi. Aber es werden sich jetzt nicht Welten verschieben, glaube ich, da hinten.
Kann man für Williams und McLaren nur hoffen, dass es nicht zu blamabel wird, Ole?
Ja, es wird natürlich komplett blamabel. Ja, also.
Es kann aber auch nicht schlechter werden, oder? Die waren jetzt bei den letzten zwei Rennen eigentlich immer letzter, vorletzter. Was soll dann noch nach unten gehen?
Ich traue Fernando Alonso vielleicht noch ein bisschen was zu, wenn er Bock hat. Er ist ja ein bisschen länger in Japan, weil ja die Woche darauf ist ja das verschobene Rennen in Fuji, was ja extra für ihn verschoben wurde. Also vielleicht hat er ein bisschen Bock einfach so wegen Toyota und so. Dann könnte er vielleicht was reißen in Richtung Punkte. Also das würde ich bei ihm nie ausschließen. Aber Williams natürlich, dürfen wir uns nichts vormachen. Das wird nichts. Und auch Stoffel van Dorn, das wird halt auch nichts. Wobei, man muss natürlich sagen, Stoffel van Dorn, für mich Mann des Rennens in Russland, weil erstens war er im Bild, ja, und zweitens hat er ja am Ende Carlos Sainz überholt mit einem wahnsinnigen Überholmanöver. Ja, das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Ganz wichtige, großartige Szene. da hat er profitiert von den Überholungen. Opportunistisch hat er das genutzt. Mal gucken, ob er da in Japan anknüpfen kann. Ich glaube, er hat ja in der Superformula da gewonnen in Suzuka. Das wird ihm aber hier nicht viel helfen. Also Williams und McLaren, ja, das wird wieder nix, glaube ich.
Ja,
ich glaube aber auch, dass Renault wieder nicht viel auf die Kette bringen wird in Japan.
Es steht zu befürchten. Es steht tatsächlich zu befürchten. Was wir heute machen werden, anders als letzte Woche, ist natürlich tippen. Es ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, dass wir gar nicht getippt haben. So wichtig war dieser Grand Prix von Russland. Übrigens wieder schöne Szenen mit Putin im Cooldown Room.
Putin hat den Tag gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer mein Highlight bei diesem Rennen. Ja. Wie auch die Ankunft von ihm dann schon mal zelebriert und gefilmt wird und wie dieser bärtige Bernie Ecclestone daneben steht. Gerade frisch aus dem Podcast von Nico Rosberg gekommen, direkt zu Putin. Richtig geil. Das ist immer mein Highlight. Ich würde mich sehr freuen, wenn Donald Trump das genauso machen würde.
Schön auch, finde ich, immer die Szenen, wenn dann die Kamera gezeigt wurde, wie sie dann auf der Tribüne sitzen und Putin zwischen Bernie Ecclestone und Ross Brawn.
Ist herrlich, wirklich, ja.
Das waren Bilder für die Götter und natürlich im Cooldown-Room entspannte Momente, besonders mit Lewis Hamilton und Wladimir Putin diesmal, hat man sich sehr gefreut, sich kennenzulernen. Fand ich sehr amüsant. Yannick 812 und Matzel 83 sind die Tippspielsieger des Tippspiels in Russland. Was soll man sagen? Idealer kann man fast nicht tippen. 128 Punkte. Ich war gar nicht so gut. Und Ole, weiß ich nicht, kann ich ihn gar nicht sehen. Wie warst du denn, Ole?
Ich habe 105 Punkte, aber ich habe die ersten vier im Qualifying richtig getippt.
Ja, ich hatte 101. Also beide, gar nicht mal so gut, aber auch nicht so schlecht. Wir haben Sam immer noch auf Platz 1, Nilos 23 auf Platz 2 und Yves 2000 auf Platz 3. Auch da bleibt es spannend. Tipp mit kicktipp.de/startinggridmsr. Wir tippen das jetzt auch. Christian, Pole Position und die ersten drei Plätze. Versuch's mal.
Ich glaube, Pole Position Lewis Hamilton. Ich glaube aber, irgendwas wird bei Lewis passieren. Entweder er scheidet aus oder er kriegt eine Gridstrafe oder keine Ahnung. Ich glaube, er landet nicht auf dem Podium. Ich tippe dann Sieg für Sebastian Vettel. Zweiter Max Verstappen und dritter Kimi Räikkönen.
Okay. Ole?
Pole auf jeden Fall Lewis Hamilton, glaube ich. Rennen. Ich sage, Sebastian Vettel gewinnt vor Lewis Hamilton und Max Verstappen.
Ich tippe Lewis Hamilton auf die Pole und ich möchte gerne, dass das, was Ole gesagt hat, in die Wahrheit übergeht.
Ich glaube, das wäre lustig.
Weil Terry Bottas gewinnt vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Und dann ist wirklich die Kacke komplett am Dampfen vor Amerika. Wir können uns nächste Woche wahrscheinlich hier munter darüber ausdiskutieren, was dort passiert ist in Japan. Wir wünschen euch ein wunderbares Rennwochenende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian Nimmervoll für die angeregte Diskussion heute.
Bitte gerne, hat mich gefreut.
Nächste Woche dann wieder hier Starting Grid. Diese Woche noch Ende der Woche das F1 2018 Review. Auf jeden Fall reinhören und das Spiel zocken. Alle weiteren Informationen, wie ihr in unsere Facebook-Gruppe und Co. kommen könnt, das erzählt euch jetzt Ole, denn der hat das letzte Wort. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ja den nicht sehr spannenden Grand Prix von Russland nochmal relativ spannend, glaube ich, aufgewühlt. Ja, und jetzt geht's nach Japan. Das heißt, da könnte die WM-Vorentscheidung dann tatsächlich fallen. Ich bin sehr gespannt darauf, hoffe ihr auch. Das könnt ihr natürlich mit uns diskutieren in unserer Facebook-Gruppe. Starting with F1-Fans, da könnt ihr beitreten, also müsst ihr einfach eine Anfrage stellen, dann könnt ihr da rein. Ihr könnt natürlich auch in unsere Telegram-Gruppe kommen, ich glaube, die heißt einfach Starting with. Da könnt ihr reinkommen und da auch mit uns diskutieren. Da ist immer sehr viel los, ich gucke da gar nicht rein, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil 400 Nachrichten so in 2 Tagen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr auf die Facebook-Gruppe Bock drauf habt, dann kommt da rein, weil es immer sehr unterhaltsam. Und da wird natürlich über genau solche Sachen diskutiert, wie wir jetzt hier das gerade auch im Podcast gemacht haben. Hört noch die Ausgabe, die dann Ende der Woche kommt, zu F1 2018. Die ist sehr interessant geworden. Und ja, früh aufstehen am Wochenende. Ich werde es nicht machen, weil ich bin kein Hardcore-Fan. Das wisst ihr ja bereits. Ich werde das schön dann quasi in der Wiederholung auf F1 TV gucken. Natürlich ohne gespoilert zu werden. Hoffe ich. Und ich wünsche aber euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin geht natürlich wie immer nur eins. Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.